Schön, oder? Wie man mit so wenig so Großes bewegen und ausrichten kann. Ja, Dominoeffekte gibt es nicht nur beim Spiel, sondern Dominoeffekte gibt es auch im wahren und im echten Leben. Wenn einer zum Beispiel mit Rauchen aufhört, fällt es dem Partner anschließend leichter, auch mit dem Rauchen aufzuhören. Dominoeffekt. Oder in Spielexperimenten haben Forscher gezeigt, dass Großzügigkeit ansteckend ist. Wenn ich also sehe, dass einer großzügig sich verhält, Dominoeffekt, wird der andere gegebenenfalls angestoßen, großzügig zu sein. Muss nicht, aber kann. Dominoeffekte gibt es auch in der Welt des Glaubens. Lukas erzählt davon, Levi nämlich wird zu einem Jünger von Jesus. Und das Erste, was er tut, ist ein Fest für seine Freunde zu organisieren, damit sie, wie er, mit Jesus in Kontakt kommen. Levi schließt also Menschen in seinem Netzwerk den Kontakt zu Jesus auf. Ein Dominoeffekt. Ich lese uns aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 5, eben über den Levi. Als Jesus danach weiterging und am Zollhaus vorbeikam, sah er dort einen Zolleinnehmer sitzen, einen Mann namens Levi. Jesus sagte zu ihm, folge mir nach. Da stand Levi auf, ließ alles zurück und folgte Jesus. Levi gab Jesus zu Ehren in seinem Haus ein großes Fest. Zusammen mit Jesus und seinen Jüngern nahmen zahlreiche Zolleinnehmer und andere Leute von zweifelhaftem Ruf an dem Essen teil. Die Pharisäer und ihre Anhänger unter den Schriftgelehrten waren darüber empört und stellten die Jünger zur Rede. Wie könnt ihr nur zusammen mit Zolleinnehmern und Sündern essen und trinken? Sagten sie. Jesus selbst gab ihnen die Antwort, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen. Ich bin gekommen, um Sünder zur Umkehr zu rufen. Ich möchte mit euch über diesen Dominoeffekt im Land des Glaubens jetzt an dieser Stelle etwas nachdenken. Beim Domino fängt ja alles mit dem Anstoß an. Also muss das auch mein erster Punkt sein. Der Anstoß. Alles fängt in dieser Geschichte ganz klein an. Man kann es fast überlesen. Es ist die kürzeste Bekehrungsgeschichte der Welt. Jesus kommt vorbei, sieht Levi, ruft ihn, der verlässt alles, steht auf und geht hinter Jesus her. Fertig. Diese Kürze finde ich atemberaubend. Und diese Kürze ist Programm. Schauen wir hin, was da alles nicht steht. Wir erfahren nichts über das Innenleben des Levi. Ob er zufrieden war oder heimlich unglücklich. Ob er ein gieriger Mensch oder ein zynischer Mensch war. Ob er unter seiner Isolation als Zöllner gelitten hat. Ob er Jesus kannte oder nicht, ob er sich tiefe Gedanken machte oder einfach hier völlig überrumpelt war. Ob ihn innere Kämpfe zu einer reifen Entscheidung führten, jetzt alles auf diese Jesuskarte zu setzen. All das erfahren wir nicht. Diese Kürze ist Programm. Es steht nicht da, weil es für Lukas hier nicht entscheidend ist. Entscheidend ist, Jesus kommt vorbei. Jesus sieht einen Menschen und Jesus ruft ihn. Darauf, nur darauf, kommt es an. Dieser Ruf hat Macht. Der Ruf Jesu hat Kraft. Entscheidend ist also hier, Die Initiative geht von Jesus aus, nicht von Levi. Jesus knüpft an nichts an. So ist es halt mit der Taufe auch. Jesus knüpft, wenn Aaron und die beiden Levis nachher getauft werden, an nichts an, was von den beiden käme. An nichts. Die Kraft liegt also in dem Rufen Jesu, nicht in der inneren Entscheidung des Levi. Und das ist alles, was wir hier hören sollen. Echt knapp, echt knapp. Das ist Erwählung. Bevor Levi aufsteht und nachfolgt, hat Jesus seine Wahl getroffen. Damit wird uns echt Entscheidendes gesagt. Dass wir hier sitzen, verdanken wir der Tatsache, dass Jesus auf seinem Weg durch die Zeiten auch bei uns vorbeikam. Wundersamerweise, aber auch wunderbarerweise, hat er uns erwählt, angeschaut, gerufen und auf die Beine gestellt. Als wir getauft wurden, hat er uns gerufen. Als wir von ihm hörten, hat er uns gerufen. Als wir anfingen, ihm nachzufolgen, hat er uns gerufen. Es ist sein Ruf und nicht unsere innere Entscheidung. Wir haben uns nicht darum beworben. Sein Ruf bringt uns auf die Beine erstmals und immer wieder. Und am Ende unseres Lebens, wird er uns noch einmal rufen. Rufen aus dieser Welt in seine Nähe. Er hat uns gerufen. Das ist der Anstoß beim Domino. Ich finde das herrlich. Zweitens, schauen wir uns diesen Domino-Effekt in Kapernaum noch ein bisschen näher an. Mir ist wichtig, dass in unserer Levi-Geschichte kein Befehl von Jesus an Levi ergeht. Es ist wirklich, und ich wiederhole das gern, ein Domino-Effekt. Es passiert mit der Bewegungsenergie, die Jesus mitbrachte. Nur damit. Er stupste Levi an und mit schönster Eleganz fallen nun die Steine. Levi hat alles verlassen. Ziemlich kurz und knapp. Er hat alles verlassen, steht da in einem Satz. Und mich wird wieder interessieren, wie das vonstatten gegangen ist. Ist ihm schwer gefallen, alles zu verlassen? War er womöglich glücklich, einen ganzen Ballast seines Lebens mal hinter sich lassen zu können? Wir wissen es nicht. Es ist hier nicht wichtig. Jedenfalls tut Levi jetzt zweierlei. Er gibt ein Bankett zur Ehre von Jesus und er lädt seine Freunde ein. Er gibt ein Fest zu Ehren von Jesus und er hat seine alten Kumpels eingeladen. Den David, mit dem er schon so lange arbeitet. Den Samuel, mit dem er bangte und hoffte, als sein Kind so krank war. Eingeladen hat er den Tobias, mit dem er oft noch lange abends beim Wein zusammensaß. Und den Ewald, der immer ein Lied auf den Lippen hat. Levi hat sein Netzwerk eingeladen. Und Mission ist nichts anderes als die Menschen, die wir lieben, zusammenbringen mit Jesus, dem wir folgen. Jesus, dem wir folgen, mit den Menschen, die wir lieben. Ich sag's gerne nochmal. Mission ist nichts anderes als die Menschen, die wir lieben, zusammenbringen mit Jesus, dem wir folgen. Jesus, dem wir folgen, mit den Menschen, die wir lieben. Mehr tut Levi nicht. Mehr nicht. Er hält keine Ansprache. Er bringt das nicht ein, was er beim Seminar vom Glauben reden gelernt hat. Schreibt nicht seinen ersten Worship-Song. Er organisiert keinen Hauskreis und er baut auch den Steinlachstrand nicht mit um. Er sorgt aber dafür, dass seine Freunde mit Jesus und seinen Freunden zusammenkommen. Levi gibt Jesus einen Ort, an dem er die Nächsten rufen kann. Und er sorgt dafür, dass Jesus nun predigen, erzählen, erklären, einladen, eben rufen kann. Und wir lesen davon, dass Jesus und seine Freunde nicht zögern, diese Einladung zum Festbankett anzunehmen. Solche Einladungen nehmen Sie gerne an. Und damit sind wir an der Stelle, wo der Dominoeffekt passiert. Jesus stupste Levi an. Und nun sind es seine Freunde, die von dieser Bewegungsenergie bewegt werden. Was mir an Levi auffällt, dass er seine Lebenswelten miteinander verknüpft. Da gibt es nicht eine Jesuswelt, die mit seiner Berufswelt und mit seiner Familienwelt nichts zu tun hätte. Beim Fest sind sie alle beieinander, die Menschen und die Lebenswelten des Levi. Moderne Zeiten, in denen wir leben, unterscheiden sich von früher ja dadurch vor allen Dingen, dass wir alle in ganz verschiedenen Lebenswelten mit verschiedenen Menschen und verschiedenen Spielregeln existieren. Nehmen wir mal ein Beispiel, ein junger Arzt. Dieser junge Arzt lebt in der Welt der Klinik. Die reden da ganz komisch in der Klinik. Mit denen, die diese Welt bevölkern, diese Klinikwelt, da ist also der junge Arzt zusammen jeden Tag in seiner Arbeitswelt mit den anderen Ärzten, mit Pflegenden, mit Patienten. Und da funktioniert er so, wie es von ihm erwartet ist. Und dann lebt dieser junge Arzt aber auch noch in einer Welt seiner Familie und seiner Freunde. Und da zieht er den Kittel aus. Da zieht er den Kittel aus und ist ein anderer. Und vielleicht lebt dieser junge Arzt auch noch in der Welt des Glaubens. Er geht zum Gottesdienst, arbeitet in der Gemeinde mit und irgendwann kann er sogar die seltsame Sprache der frommen Leute sprechen. Stellt euch vor, er sagt plötzlich Danke zu Gott, anstatt nur zu danken. Er hält Fürbitte vor Gott, anstatt nur einfach Menschen um etwas zu bitten. Und der Arzt lebt also in diesen drei Welten. Bei modernen Menschen ist das so und das ist auch gut so. Es käme auch nicht gut, wenn der junge Arzt am Krankenbett, stellt euch ihn vor, am Krankenbett nun sagen würde, lasst uns Fürbitte halten. Oder wenn er abends bei der Tochter den Sauerstoffgehalt in der Atemluft messen wollte, anstatt das zu bewundern, was seine Tochter bewundert. Wir müssen also in diesen unterschiedlichen Lebenswelten funktionieren und können es auch. Allerdings können dabei unsere Welten auch völlig auseinanderfallen. Dann leben wir ein gespaltenes Leben und unser Arzt kommt dann gar nicht mehr auf die Idee, dass er neben dem, was er fachlich tun kann, für einen Patienten auch beten könnte. Und in seiner klinischen Welt sieht er nie jemanden, der vielleicht auch im Gottesdienst neben ihm sitzen könnte. Da ist uns Levi ein guter Anstoß, finde ich. Nicht nur dem jungen Arzt. Levi verknüpft seine Lebenswelten miteinander. Was mir an Levi noch auffällt, ist, wie er den Menschen aus seinem Netzwerk mit Jesus und seinen Freunden nun zusammenbringt. Also, dass er es tut, haben wir gerade gehört, aber auch wie er das tut. Er feiert ein Fest zur Ehre von Jesus und es gibt was zu essen und zu trinken. Und wir wissen, dass Jesus gerne solche Dinnerpartys angenommen hat und zu ihnen gegangen ist. Und für die Leute vom Zollverein, also die Kollegen von Levi, war das auch nichts Ungewohntes, zum Essen zu gehen. Da kann man zwanglos beieinander sein. Und Jesus bekommt hier also an diesem Schnittpunkt dieser zwei Lebenswelten, bekommt Jesus eine Kanzel. Also die Gelegenheit, etwas zu sagen, mitzugeben. Ich glaube, alle unsere aufwendigen Unternehmungen, auch in einer Gemeinde wie hier, sind nichts anderes als solche Schnittpunkte zu finden. Also Orte, von denen wir hoffen, dass Jesus und seine Freunde sich da ebenso wohlfühlen wie die Menschen aus unseren Lebenswelten. Orte, an denen wir alles tun, damit Menschen aus unseren Netzwerken Jesus begegnen. Es muss also zweierlei passieren. Wir müssen uns trauen, unsere Freunde mit den Freunden von Jesus zusammen einzuladen. Und wir müssen Orte schaffen, an denen Jesus redet. Also Gottesdienste zum Beispiel. Ihr könnt mich für verrückt erklären, aber ich rechne damit, dass Gott in dieser Veranstaltung hier, in diesem Gottesdienst da ist und etwas bewirken will von Anstoß. Damit rechne ich. Vielleicht bei dir. Levi mag ein bisschen, so stelle ich mir das vor, hat er auch nicht jeden Tag gemacht, so viele Leute zum Fest eingeladen. Jesus mag ein bisschen gezittert haben, ob seine Freunde vom Zoll sich auch ordentlich verhalten. Heute zittern wir vielleicht eher als Christen, ob sich denn die Christen benehmen, wenn wir unsere anderen Freunde mitbringen. Aber das ist das Entscheidende, wenn wir unsere Feste zur Ehre von Jesus feiern. Sie müssten kommen können. Sie müssten kommen können. Und Jesus muss sprechen dürfen, damit es zu diesem Dominoeffekt kommt. Und dann geschieht eben dieser Dominoeffekt. Sie werden angestoßen, der andere Assistenzarzt, die Schwester, der Verwaltungsleiter, ein ehemaliger Kommilitone. Es kommt uns hier so natürlich vor in dieser Geschichte von Levi. Unsere Freunde und Jesus und seine Freunde. Dann kann es passieren. Jesus kommt vorbei, sieht uns, ruft uns, bringt uns auf die Beine, unser Herz für ihn in Bewegung. Was, wenn das passieren würde? Was, wenn diese Kraft des Rufes Jesu wie eine Kettenreaktion geschehen würde? Wer soll auf diesen noch leeren Stühlen sitzen? Da. Und dort, wer soll das sein? Noch zum Schluss. Die Sache mit den Pharisäern. Hoffe, es gibt keine unter uns. Hören wir doch einmal hin, was Jesus zu den Pharisäern sagt, die sich ja schwer darüber beklagen, dass sie hier, diese Leute hier zusammen essen. Jesus sagt zu den Pharisäern, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen. Ich bin gekommen, um Sünder zur Umkehr zu rufen. Also die Menschen, die da zusammensitzen und essen, sind also aus der Sicht der Pharisäer Menschen mit einem sehr schlechten Ruf. Also wirklich, sehr schlechter Ruf. Sehr schlechte, sie sind krank. Und sie sind verkommen, vom Weg abgekommen, Sünder, höchst fragwürdig. Weißt du das, Jesus, sagen die Pharisäer, weißt du das, Jesus? Diese Leute haben an jedem einzelnen Satz der Bergpredigt Schiffbruch erlitten. An jedem einzelnen Satz Schiffbruch erlitten. Was sagt Jesus? Widerspricht er und verteidigt ihren guten Ruf? Nein. Er sagt, stimmt, stimmt. Krank, vom Weg abgekommen, auf der dunklen Seite der Macht, Sünder, Schiffbruch an jedem einzelnen Satz der Bergpredigt. Sie sind sich völlig einig also in der Diagnose. Vielleicht blieb den Zöllnern jetzt der Bissen im Halse stecken. Aber genau das ist der entscheidende Punkt. Für Levi, für seine Freunde, für die Freunde, die mit Jesus unterwegs sind, für uns. Die Pharisäer halten es mit Psalm 1. Mit der Bibel kann ich alles begründen. Psalm 1. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf dem Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Also Igidigid. Ihr merkt, mit der Bibel kannst du alles machen. Was aber ist die Schlussfolgerung von Jesus? Er tritt auf den Weg der Sünder und sitzt, wo die Spötter sitzen. Wenn wir mit Jesus zusammenkommen, ist die Diagnose klar, deutlich, unerbittlich. Alle unsere Abgründe liegen sichtbar da. das zwanghafte Verbohrtsein in uns selbst. Kennst du es? Das zwanghafte Verbohrtsein in dich selbst. Und dann kommt Jesus vorbei und sieht nicht weg, schaut uns an und sagt, komm. Und sein Ruf bringt uns auf die Beine. Jesus ist nicht gekommen für die, die Gottes Erbarmen nicht nötig haben. Dafür ist er nicht gekommen. Aber wenn du es brauchst, seine Gnade, sein Trost, seine Vergebung, seine Entlastung, seine Hoffnung, dann sollst du wissen, dafür ist Jesus gekommen. Das ist seine Mission, Arzt der Kranken. Und er ist gekommen für den Dominoeffekt. Wie wäre das, wenn es doch durch unsere Gemeinde, durch dich, eine Kettenreaktion des Glaubens gäbe? Wenn ihr als Gottes Volk euch nach einem solchen Dominoeffekt in eurer Gemeinde sehnt, dann sagt am Ende dieser Predigt dazu, euer Amen. Amen.